Ja, ich möchte mit euch heute mal einen Text und eine Frage besprechen, die mich schon lange umgetrieben hat und vielleicht einige von euch auch. Und zwar, kann ein gläubiger Christ wieder verloren gehen? Das ist doch eine ernste Frage, die man nicht so einfach wegwischen kann. Hast du dir noch nie diese Frage gestellt? Sind dir noch nie Zweifel gekommen? Ich muss gestehen, dass mich diese Frage doch häufig umgetrieben hat. Ich brauche für mich selbst und sicher du auch für dich diese Gewissheit, diese Heilsgewissheit. Und wir dürfen uns nicht verunsichern lassen. Gott sagt in seinem Wort zu mir, ich bin es, der deine Verbrechen auslöscht um meinetwillen, und deiner Sünden will ich nicht gedenken. Jesaja 2 und 43, Vers 25. Und in Micha 7, Vers 19 sagt er, er wird sich wieder über uns erbarmen, wird unsere Schuld niedertreten, und du wirst alle ihre Sünden in die Tiefe des Meeres werfen. Und noch ein Vers, 1. Johannes 1, Vers 9. Da steht, wenn wir unsere Sünden bekennen, erweist sich Gott als treu und gerecht. Er vergibt uns unsere Sünden und reinigt uns von allem Unrecht, das wir begangen haben. Glauben wir denn Gottes Wort? In den Schriften der Bibel, da sind Passagen der Offenbarung und in den Briefen des Apostel Paulus göttliche Wahrheiten enthalten. Und zwar ein Punkt, der mir ganz besonders aufgefallen ist, jetzt noch bei unserem Bibelgespräch am Mittwoch, als es um die Versiegelung der 144.000 ging. Diese Versiegelung durch den Heiligen Geist. Betrifft das eigentlich nur diese 144.000 oder hat das auch was mit mir zu tun? Ich habe da einen Vers gefunden und der hat mich wirklich sehr beruhigt. Der hat mir Ruhe gebracht in diesen Zweifeln und auch in diesen Überlegen. Und zwar, den möchte ich euch vorlesen. Und zwar Epheser 1, Vers 13 und 14. Auch ihr gehört jetzt zu Christus. Ihr habt die Botschaft der Wahrheit gehört, das Evangelium, das euch Rettung bringt. Und weil ihr diese Botschaft im Glauben angenommen habt, hat Gott euch, wie er es versprochen hat, durch Christus den Heiligen Geist gegeben. Damit hat er euch sein Siegel aufgedrückt, die Bestätigung dafür, dass auch ihr jetzt sein Eigentum seid. Der Heilige Geist ist gewissermaßen eine Anzahlung, die Gott uns macht, der erste Teil unseres himmlischen Erbes. Gott verbürgt sich damit für die vollständige Erlösung derer, die sein Eigentum sind. Und auch das soll zum Ruhm seiner Macht und Herrlichkeit sein. Hier finden wir den Ratschluss Gottes, eine Weisheit, die dich und die mich froh machen soll, die frohe Botschaft für die, die die Rettung angenommen haben, die sind, verstehen wir bitte richtig, wir sind mit dem Heiligen Geist versiegelt. Er hat uns sein Siegel aufgedrückt. Dieses Siegel eingraviert von der Hand Gottes selbst, bezeugt die Zugehörigkeit zu Christus, bezeugt die Zugehörigkeit zu unserem Herrn und Heiland. Das bedeutet für uns, dass nach der Bekehrung nicht nur der Heilige Geist in uns wohnt, sondern auch, dass der Heilige Geist die unverbrüchliche Garantie unserer Zugehörigkeit zu Gott ist. Gehen wir mal einen Schritt nochmal zurück und fragen nach dem Wie und dem Wann unserer Errettung. Heute Morgen haben wir auch darüber schon nachgedacht und davon gesprochen, dass unser Herr Jesus Christus, unser Herr und Heiland, für die Erlösung, die er für uns vollbracht hat, dass er für unsere Sünden am Kreuz von Gott dafür gerichtet wurde und unter fürchterlichen Qualen starb und nach 3 Tagen auferstanden ist, siegreich auferstanden ist. Wer das in seinem Herzen glaubt und den Namen des Herrn bekennt, der wird gerettet werden. Das sagt uns Römer 10, Vers 9 und 10 und 13. Wenn du also mit deinem Mund bekennst, dass Jesus der Herr ist und in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, wirst du gerettet werden. Denn jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. So beschreibt Gottes Wort eine Bekehrung. Wenn dann noch ein Unterschied von dem Vorher und dem Nachher mit dem neuen Leben, mit Jesus Christus deutlich wird, ja, dann liegt die Sache selbst für Außenstehende auf der Hand. Dieser Mensch gehört zu Jesus Christus. Dieser Mensch ist Christ geworden. Jetzt müssen wir uns natürlich auch vergewissern, dass eine Bekehrung nicht immer nach außen hin eindeutig ist oder in einer eindeutigen Art und Weise geschieht. Viele von uns, wir sind ja gewissermaßen in einer Gemeinde oder in einer Versammlung aufgewachsen. Gott war für uns von frühester Jugend an bekannt und einige, da gehöre ich auch zu, haben sich vielleicht sogar einige Male bekehrt. Und heute ist es genauso, sind das viele, die gläubige Eltern haben oder hatten und in einer Gemeinde aufwuchsen, sich sozusagen Schritt für Schritt auf Gott zubewegt haben. Sie sind, so würde man sagen, allmählich in den Glauben hineingewachsen. Und da fehlte nur noch der endgültige Schritt. Theologisch gesehen ist es klar, dass es irgendwann zu einem bestimmten Zeitpunkt zu einer Bekehrung gekommen ist, zu einer Übergabe an Jesus Christus. Auf dem Weg zu Gott hin überschreitet man irgendwo gewissermaßen diese rote Linie, wenn man sich ihm, dem Herrn und Heiland, übergibt. Und ab diesem Moment ist man ja errettet, ein Kind Gottes. Und ab wann oder wirklich derjenige Kind Gottes geworden ist, das bleibt manchmal selbst für ihn oder für mich und auch für Außenstehende oft nicht ganz klar. Vor allen Dingen dann, wenn zwischen vorher und nachher kein gravierender Unterschied in der Lebensweise zu sehen ist. Man hat doch schon vorher ganz ordentlich gelebt. Epheser 8, Vers 2 sagt, durch Gottes Gnade seid ihr errettet, und zwar aufgrund des Glaubens. Ihr verdankt eure Errettung also nicht euch selbst, nein, sie ist Gottes Geschenk. Der Glaube an Gott ist zuerst und hauptsächlich eine Sache des Herzens. Und so kann kein Mensch sicher beurteilen, wie es im Inneren eines anderen Menschen aussieht. Da sitzen zum Beispiel zwei Leute in der Gemeinde nebeneinander. Von außen hin kein Unterschied. Aber der eine ist errettet, der andere nicht. Vielleicht hat sich auch jemand auf der Straße bekehrt, sucht aber keinen Anschluss an eine Gemeinde. Und es ist auch sonst in seinem Leben kein Unterschied zu vorher erkennbar. Wie echt war die Bekehrung? Niemand kann einen anderen Menschen beurteilen, ob er tatsächlich errettet ist. Gott allein sieht ins Herz hinein und weiß, ob sich jemand tatsächlich für Jesus Christus entschieden hat. Nun zu der Frage, ob ein Christ wieder verloren gehen kann. Da gibt es also ganz kontroverse Standpunkte. Kann ein gläubiger Christ wieder verloren gehen? Und bei der Beantwortung dieser Frage, da müssen wir sehr, sehr vorsichtig sein, um weder so noch so, zum Beispiel in einem persönlichen Gespräch, eine übertriebene Meinung zu vertreten, sondern bei so einem Gespräch sollten wir ausgesprochen, ausgewogen und geistlich bleiben. Durch ein überzogenes Verständnis der Gnade und Liebe Gottes kann Sünde schnell verharmlost werden. Und durch übertrieben vermittelte Zweifel kann einem bußwilligen Menschen der Weg zu Jesus verbaut werden. Eine Frage: Was haben Zweifel und Rost miteinander zu tun? Beide entfalten ihre zerstörerische Wirkung, wenn man nichts gegen sie unternimmt. Bei Rost ist es so, der zerfrisst Eisen und Stahl, und wenn man nicht mit einer schwachen Säure oder mit einer Drahtbürste etwas dagegen unternimmt, dann ist alles rostig. Bei Zweifeln, die ein fröhliches Glaubensleben gefährden, die können dadurch bekämpft werden, dass man sich im vollen Vertrauen auf die Aussage der Bibel, auf Gottes Wort stützt. Ich habe das schon einige Male erlebt, ich weiß nicht, ob einige von euch auch. Zweifel klopfen an mein Herz. Bist du wirklich errettet? Mal laut, mal leise. Sie wollen eindringen. Ja. Und ich frage mich, habe ich denn die Sünden bekannt? Habe ich nichts vergessen? Sind sie mir wirklich alle vergeben? Unruhig frage ich mich, ja, ist das denn alles so, wie gesagt wird? Der Zweifel wächst und versucht, meinen Glauben, meine Sicherheit zu ersticken, so wie Dornen gesundes Wachstum einer Pflanze auch ersticken. Es sind Dornen des Zweifels, die mein Herz gehen, die eindringen. In Lukas 8, Vers 14, da wird auch von Dornen gesprochen, in einer anderen Beziehung. Da geht es um das Wort Gottes, aber das können wir ruhig hier auf den Glauben auch mal anwenden. Doch im Laufe der Zeit wird es vor den Sorgen, dem Reichtum und den Freuden, die das Leben bietet, verdrängt, sodass keine Frucht reifen kann. Und es kann zu schweren Anfechtungen kommen, zu Glaubensnöten, die ich ohne die Kraft meines Herrn nicht bewältigen kann. Und wenn mich oder dich diese Anfechtungen und Glaubensnöte ja plagen, dann ruf einfach den Namen Jesu an, laut oder leise. Herr Jesus, hilf mir. Wenn Satan mir nachstellt, das Lied kennen wir, und Bange mir macht, so leuchtet dies Wort mir als Stern, mein Jesus hat alles für mich schon vollbracht. Ich muss mir klar machen, dass Gott mir Gewissheit des Heils schenken will. Ich muss nicht erst auf die Ewigkeit warten, um wissen zu können, dass ich ein Kind Gottes bin. Nein, ein Christ darf und soll es wissen, dass er von Gott angenommen ist und die Herrlichkeit erreichen wird. Die Bibel sagt uns, wenn der Christus euer Leben geoffenbart werden wird, dann werdet auch ihr mit ihm geoffenbart werden in Herrlichkeit. Gott will jedem Glaubenden die volle Gewissheit schenken. Dann gibt es aber die Sache mit den Gefühlen. Ja, Gefühle, die sind ja nicht falsch. Aber auf Gefühle dürfen wir uns nicht stützen. Sie wechseln bei uns oftmals schneller wie Aprilwetter. Wenn wir in uns hineinschauen, dann bekommen wir keinen Boden unter die Füße. Wir dürfen und sollen in das Wort Gottes hineinschauen und unseren Glauben an seinen Aussagen festmachen. Wenn ihr mal Römer 7 lest, dann bekommt ihr die Antwort darauf, was in mir ist. Hast du deine Sünden ehrlich vor Gott bekannt? Dann lies 1. Johannes 1, Vers 9. Doch wenn wir unsere Sünden bekennen, erweist sich Gott als treu und gerecht. Er vergibt uns unsere Sünden und reinigt uns von allem Unrecht, das wir begangen haben. Hast du dein Vertrauen auf den Herrn Jesus gesetzt, dann blättere noch eine Seite weiter und lies 1. Johannes 5, Vers 13. So. Ich habe euch diese Dinge geschrieben, um euch in der Gewissheit zu bestärken, dass ihr das ewige Leben habt, Ihr glaubt ja an Jesus, den Sohn. Und dann noch einmal dieser Epheser-Vers. Auch ihr gehört jetzt zu Christus. Ihr habt die Botschaft der Wahrheit gehört, das Evangelium, das euch Rettung bringt. Und weil ihr diese Botschaft im Glauben angenommen habt, hat Gott euch, wie er es versprochen hat, durch Christus den Heiligen Geist gegeben. Damit hat er euch sein Siegel aufgedrückt, die Bestätigung dafür, dass auch ihr jetzt sein Eigentum seid. Der Heilige Geist ist gewissermaßen eine Anzahlung, die Gott uns macht, der erste Teil unseres himmlischen Erbes. Gott verbürgt sich damit für die vollständige Erlösung derer, die sein Eigentum sind. Und auch das soll zum Ruhme seiner Macht und Herrlichkeit beitragen. Die Verse nimm ganz persönlich für dich in Anspruch und präge sie dir ein. Und wenn du in Zweifel bist oder in Glaubensnöten bist, dann sag dir diese Verse vor. Stütze dich auf Gottes Wort. Stellen wir uns einen Mann vor, der einen zugefrorenen See überschreiten will. Er kriecht langsam und ängstlich über das Eis, obwohl das Eis Meter dick ist, aber er kriecht und hat Angst und fürchtet sich. Er weiß nicht, ob es ihn trägt. Da sieht er in einiger Entfernung Reiter über das Eis galoppieren. Und als er das sieht, dann denkt er, ach, wenn ich doch auch nur so sicher und so fröhlich meinen Weg gehen könnte. Eigentlich sollte man dem Mann zurufen, dann steh doch auf. Das Eis, das die Reiter getragen hat, trägt auch dich. So soll ich mich einfach auch auf Gottes Wort stützen. Tausende Christen, Millionen von Christen haben darin Sicherheit und Gewissheit gefunden. Der Glaube, der verjagt den Zweifel. Der Glaube stützt sich auf Gottes Wort. Wir brauchen eben nicht irgendeine Gewissheit, sondern wir brauchen die Gewissheit. Du und ich, wir müssen die Bibel aufschlagen, wenn wir den lästigen und zermürbenden Zweifel an den Kragen gehen wollen. Schon auf den ersten Blättern der Bibel erkennen wir, dass der Teufel Zweifel in das Herz des Menschen säen will. Im Garten Eden, da sagt er zu Eva, hat Gott wirklich gesagt, dass ihr von keinem Baum im Garten essen dürft? Und was tut Eva, als sie mit diesen listigen Fragen konfrontiert wird? Sie fängt an, mit dem Teufel zu diskutieren und öffnet dem Zweifel Tür und Tor. Aus dem Zweifel an Gottes Wort da wird schnell eine Gewissheit, eine vermeintliche Gewissheit, dass der Teufel die Wahrheit sagt. Und das Ergebnis von dieser Unterhaltung im Garten Eden, ja, das Ergebnis ist uns hinreichend bekannt. Doch von den teuflischen Attacken auf die Wahrheit brauchen wir uns nicht aus dem Konzept bringen zu lassen. Denn die Bibel ist absolut vertrauenswürdig. Dann gibt es noch die Sache mit dem Glauben. Viele, die sich damit beschäftigen, ob sie wirklich errettet sind, versuchen, ihren Glauben zu analysieren. Sie stellen sich dabei verschiedene Fragen, die nach einer Antwort verlangen. Habe ich es mir mit dem Glauben nicht zu einfach gemacht? Dass die Errettung wirklich so einfach ist, scheint für manche eine Schwierigkeit zu sein. Wer sich als verlorener Sünder erkannt hat und im Vertrauen auf das Werk am Kreuz zum Herrn Jesus gekommen hat, der befindet sich in Sicherheit. Wir kennen alle die Begebenheit, als die Israeliten durch die Wüste gingen und die feurigen Schlangen kamen. Da wurde von Mose so eine Schlange hoch aufgestellt, und wer auf die Schlange blickte, der wurde gerettet. Die Geschichte steht in 4. Mose 21. Sie brauchten nicht darüber zu grübeln, ob das zu einfach war oder ob das zu kompliziert war. Wenn sie auf die erhöhte Schlange blickten, dann waren sie gerettet, konnten sie weiterleben. In der Bibel, im Neuen Testament, da wird darauf Bezug genommen. Heute Morgen haben wir diesen Vers ja gehört aus Johannes 3, Vers 16. Vorher steht in Johannes 3, Vers 14, und wie Mose damals in der Wüste die Schlange erhöhte, so muss auch der Menschensohn erhöht werden, damit jeder, der glaubt, in ihm das ewige Leben hat. Dann ist noch die Sache da, ob mein Glauben stark genug ist. Ist der Glaube stark genug, dass er mich trägt und mich vor allem Zweifel schützt? Es geht bei der Errettung nicht darum, dass ich einen starken Glauben habe, sondern dass ich einen echten Glauben habe. Wenn man einem Ertrinkenden einen Rettungsring zuwirft, da spielt das gar keine Rolle, ob er mit starken Arm da sich festhält oder ob er mit schwachen Hand sich an diesem Rettungsring festhält. Hauptsache ist eben, dass ich einsehe, dass ich verloren bin, wenn ich die angebotene Rettung nicht ergreife. Dann noch die Frage, ist mein Glaube groß genug? Gott fordert mich nicht auf, an meinen Glauben zu glauben. Was würde mir das nützen? Gott, ihm muss ich glauben. An seinem Werk muss ich glauben. Seinem Wort muss ich glauben. Denn auf Gott kann ich mich fest verlassen. Wir brauchen nicht irgendeine Gewissheit, sondern die Gewissheit, die sich auf Gott und sein Wort stützt. Wer sich auf Worten von Menschen oder auf seine eigene Meinung und Gefühle verlässt, der ist verlassen. Ich möchte noch mal wiederholen, es hat mir jedenfalls immer geholfen. Und wenn mich diese Glaubensnöte und diese Zweifel plagen, dann einfach den Namen Jesu rufen. Herr Jesus, hilf. Ich möchte noch beten. Herr, du hast so ein großes Werk vollbracht. Du hast uns errettet aus der Welt und uns zu Kindern Gottes gemacht. Wir können gar nicht verstehen, wir können gar nicht erfassen, wie groß dieses Werk ist, dass du als der Sohn Gottes auf diese Erde kamst und für uns alles gut gemacht hast. Herr, wir danken dir dafür. Und Herr, wenn Satan, der ja gar nicht gerne hat, dass wir als fröhliche Christen über diese Erde gehen, wenn Satan uns die alten Sünden, die wir begangen haben, wieder auftischt, die du uns schon vergeben hast, die du schon vergessen hast, Herr, dann gib, dass wir uns zu dir flüchten, weil du der einzige Rettungsanker bist. Du bist der Einzige, der uns hilft. Herr, wir danken dir, dass du uns nicht nur errettet hast, das ist schon eine riesengroße Sache, aber dass du uns auch über diese Erde führen willst und dass wir bei dir sicher geborgen sind. Amen.
Dann habe ich noch ein Lied für euch.